Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Dass wir heute die Kommunikationsexpertin Dr. Andrea Hartmann-Piroudot zu Gast haben und außerdem den Psychotherapeuten Dr. Wolfgang Krüger. Ein herzliches Willkommen Ihnen beiden. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Also, dass Sie bei uns sind, das liegt daran, dass wir heute über Freundschaften sprechen möchten. Und zwar über die Freundschaften, die vorbei sind oder auf der Kippe stehen, weil sie Konflikte nicht überstanden haben. Heftige Diskussionen über Corona, über den Ukraine-Krieg oder über Cancel Culture können eine Freundschaft so sehr belasten, dass wir sie beenden. Warum reagieren wir im Streit so sensibel? Welche Möglichkeiten gibt es, Konflikte nicht eskalieren zu lassen? Und wie können wir Verhärtungen wieder aufweichen? Das ist heute unser Thema und wir laden Sie ein, sich an unserem Gespräch zu beteiligen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Krüger, dazu sollten wir zunächst mal definieren, was überhaupt Freundschaft ist. Es gibt ja unterschiedliche Grade von Freundschaft. Gefährten sind was anderes als Freunde.
Wir unterscheiden seit Aristoteles zwischen drei Arten von Freundschaften. Das eine sind die Herzensfreundschaften. Das sind die Freundschaften, wo wir alles erzählen können, wo wir uns verstanden fühlen und wo es einen hohen Grad an Verlässlichkeit gibt. Marlene Dietrich hat mal gesagt, solche Freunde kann man auch mitten in der Nacht anrufen. Davon haben wir im Allgemeinen höchstens drei. Dann gibt es die Alltagsfreundschaften, die lade ich zum Geburtstag ein. Da erzähle ich nicht alles. Und darüber hinaus gibt es aber die sozialen Netzwerke. Da sind die Nachbarn, da sind die Kollegen, die Sportvereine. Und all das zusammen, diese drei verschiedenen Ebenen, das ergibt ein soziales Dorf.
Geht es auch ohne soziales Dorf? Also geht es auch ohne Freunde? Könnte man alleine durchs Leben gehen?
Dann haben Sie das Phänomen von Einsamkeit. Wir wissen, dass heute ungefähr 14% der Deutschen sagen, wir sind einsam. Und Einsamkeit ist eines der größten Probleme, was seelische Faktoren anbetrifft, auch was Krankheit anbetrifft. Einsamkeit macht krank. Wir sind als Menschen auf die Gegenwart, auf die innere Verbundenheit mit anderen Menschen geradezu angewiesen.
Müssen denn diese drei unterschiedlichen Freundschaften alles das Gleiche aushalten können? Also muss der beste Freund genauso offen sein für Probleme wie der Gefährte, wie der aus den sozialen Netzwerken? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich suche diese Herzensfreundschaften sehr genau aus. Das sind ja quasi geprüfte, getestete Freundschaften über einen langen Zeitraum hinweg. Und ich lege bei diesen besten Freunden vor allem Wert, dass sie ähnliche Werte vertreten, dass ich das Gefühl habe, in den wichtigen Fragen des Lebens, da will man gleicher Meinung sein. Und insofern haben wir die großen Konflikte bei Corona und auch bei politischen Auseinandersetzungen in den Herzensfreundschaften weniger. Die großen Konflikte, und da gibt es auch eine große Bindung, und da tue ich normalerweise alles, um diese Freundschaften zu erhalten. Weil wenn ich 10 Jahre lang mit der besten Freundin alles bekaspert habe, über meinen Mann, über Erotik, über die Krisen des Lebens, diese Beziehungen sind für mich wichtig, als wäre es fast eine Partnerschaft.
Mhm. Frau Hartmann-Piroudot, war die Pandemie eine besondere Herausforderung für unsere Freundschaften und auch für unsere Streitkultur?
Ja, das würde ich schon so sagen. Das war nicht nur für unsere Freundschaften eine Herausforderung, sondern ich glaube für uns alle. Und da hat sich viel verändert. Es hat sich viel verändert in der Art und Weise, wie wir miteinander gesprochen haben, wie oft wir Kontakt zueinander hatten. Und vor allem in diesem sozialen Dorf, das Herr Krüger gerade angesprochen hat, da haben sich ein paar Veränderungen ergeben, die nicht nur in dem Thema lagen, wir sind unterschiedlicher Meinung zu Covid, zu den Maßnahmen, zu den Regeln, sondern auch unterschiedliche Bedürfnisse, die hier ganz stark rauskamen.
Mhm. Welche Veränderungen haben Sie da festgestellt?
Also wir haben in der Mediationspraxis festgestellt, dass viele Konflikte nach Covid zu uns kamen, viel mehr als davor. Und dass diese Konflikte, die zu uns kamen, auch im Thema sich unterschieden haben zu den Konflikten davor. Und zwar ging es viel um tatsächlich diese Bedürfnisse. Also auch am Arbeitsplatz beispielsweise, nicht nur in Freundschaften, sondern auch am Arbeitsplatz ging es stärker darum, welche Bedürfnisse haben die Einzelnen, was brauchen wir, um gut miteinander zusammenarbeiten zu können. Und Das ist so, und da gibt es unterschiedliche Interpretationen, warum das so ist, warum denn nach Covid so viele Konflikte kamen. Zum einen kann man sagen, dass es einen gewissen Stau gab während Covid, und das ist auch das, was Freundschaften belastet hat. Dadurch, dass wir uns nicht so oft gesehen haben, sind ein paar Konflikte auf der Strecke geblieben, die nicht bearbeitet wurden und die dann größer wurden, eskaliert sind und dann danach kamen. Zum anderen aber haben wir auch was ganz Positives festgestellt, nämlich scheint die Bereitschaft gestiegen zu sein, Konflikte zu klären und anzugehen. Ja, und da ist, haben wir die Interpretation, dass es daran liegen könnte, dass so in der Gesamtgemengelage Corona und Weltpolitik die Menschen das Gefühl stärker hatten, ihren eigenen persönlichen Rucksack zu leeren. Und hier Dinge zu klären, die jetzt noch dazukommen und die besser wären, eben in einer Klärung sich da zu erleichtern und die persönlichen Konflikte anzugehen.
Was ist denn in diesem persönlichen Rucksack drin? Also welche Bedürfnisse wurden laut, die vorher nicht so laut geworden sind?
Die Bedürfnisse beispielsweise über die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Also das war ein ganz großes Bedürfnis, Homeoffice oder kein Homeoffice, Distanzen oder eher zusammen im Team Dinge erleben, aber auch die Bedürfnisse, eine eigene Meinung zu Dingen zu haben und diese konstruktiv zu diskutieren. Also es wurden schon die Bedürfnisse der laut Dinge aussprechen zu können in Freundschaften, ohne eben die Freundschaft deshalb zu verlieren.
Und ich glaube, das, Herr Krüger, ist ein ganz entscheidender Punkt. Also Meinungsverschiedenheiten konstruktiv zu diskutieren. Wie schaffen wir die Voraussetzung dafür, dass das wirklich ein Meinungsaustausch wird und kein Kampf um die Wahrheit? Dass man sagt, ich habe recht und der andere ist dumm, der weiß es nur noch nicht.
Wir haben ja gesehen, dass Corona war eine ganz existenzielle Erfahrung für uns alle. Und wir alle sind aber mit Corona unterschiedlich umgegangen. Es kam sehr darauf an, bin ich auf den Kontakt mit vielen anderen angewiesen? Bin ich also eher ein Mensch, der nach außen lebt und bin darauf angewiesen auf viel Lebendigkeit? Oder kann ich zu Hause sitzen, ein Buch lesen, bin kreativ und halte Einsamkeit aus? Also das sind ganz unterschiedliche Erfahrungswerte gewesen. Und solange wir in der Corona-Zeit über Erfahrungen geredet haben, ganz persönlich, konnten wir uns im Freundeskreis gut darüber unterhalten und jeder hat den anderen dabei auch verstanden. Schwierig wurde es, wenn aus den Erfahrungen Ideologien wurden, wenn quasi Corona in den Stand so einer Religion kam und man hat dann nur noch versucht, die anderen zu überzeugen. Das ist das Ende eines Gespräches und in dem Augenblick wurde es schwierig und dann brachen quasi Gespräche ab.
Und dann geht's wieder um die Frage, wie schaffe ich es, den Faden wieder aufzunehmen und das abgebrochene Gespräch wieder fortzuführen, Frau Hartmann.
Ja, Konflikte, vielleicht, das würde ich noch gerne ergänzen. Konflikte sind ja zuerst mal etwas Gutes. Das ist ganz nüchtern betrachtet, sind es unterschiedliche Interessen, die aufeinandertreffen und das bringt uns weiter, auch in Freundschaften. Also Freundschaften wären schon sehr langweilig, wenn wir da nicht Konflikte hätten. Konflikte insofern, als dass wir unterschiedlicher Meinung sind und uns auch dadurch inspirieren gegenseitig. Konflikte bedeuten also in diesem Sinne Innovation und auch ein persönliches Weiterkommen. Problematisch ist also nicht der Konflikt an sich, sondern wie er ausgetragen wird, wenn der Konflikt eben zum Streit wird. Und was dann neben dem eigentlichen Thema auf den anderen Ebenen kommuniziert wird. Und da liegt die Problematik, also diesen Konflikt zu haben, auch dass wir in einer Freundschaft unterschiedlicher Meinung sind, wie wir mit Covid umgehen, was wir über den Krieg denken und so weiter, das ist an sich ja nicht problematisch. Mhm.
Konflikte sind meine absolute Leidenschaft, sagt die Konfliktexpertin Andrea Hartmann-Pirodot, die heute mit dem Psychotherapeuten Wolfgang Krüger zu Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und mit Rat zur Seite steht, wenn Konflikte eskalieren. Mit welchen Konflikten, mit welchen Anliegen kommen Menschen zu Ihnen, zu Konsensus?
Wir haben vor allen Dingen mit Konflikten am Arbeitsplatz zu tun. Also das können Kolleginnen und Kollegen sein, Teams sein, aber auch zwischen Hierarchien Konflikte. Wir haben Konflikte aus der Familie, die zu uns kommen. Das sind auch Konflikte, die sich über Scheidung, Trennung, aber auch beispielsweise Erbe spannen und Wirtschaftskonflikte. Es kommen auch Nachbarschaftskonflikte beispielsweise zu uns. Was sehr interessant ist, und das haben wir erst kürzlich in einer Gruppe von Mediatorinnen und Mediatoren diskutiert, Freundschaftskonflikte kommen nur sehr selten zur Mediation.
Aber für alle Konflikte gilt doch, wie beginne ich jetzt das gute Streitgespräch, ohne dass sofort wieder die Stimmung steigt?
Ja. Also wenn ein Konflikt sich so manifestiert hat, dass die Konfliktparteien das als einen Konflikt sehen und das ist meistens auch ein Zustand, der belastend ist für die Konfliktparteien, dann geht es natürlich darum, wie komme ich da wieder raus aus so einer Art Spirale, wir nennen das Konfliktspirale, in die man sich hineingegeben hat, wo man sehr, sehr polarisiert denkt, in einem Schwarz-Weiß-Denken steckt, das Ganze so ein bisschen sieht, ich gut, der andere böse, genau. Ich überspitze das mal.
Ja.
Und da rauszukommen, da gibt es das sind längere Prozesse, aber mal ganz, ganz kurz zusammengefasst, gibt es so einen Dreierschritt, den ich da immer empfehle und das ist zu unterscheiden zwischen Verstehen, Verständnis haben und einverstanden sein. Und die erste Ebene ist das Verstehen und das ist die wichtigste Ebene, nämlich verstehen, worum geht es dem anderen. Was steckt dahinter? Nicht auf der Position bleiben, also ich bin dafür, ich bin dagegen, ich möchte das oder dies, sondern warum ist das so? Warum vertritt jemand die Position? Was genau steckt für diesen Menschen persönlich dahinter?
Also das wäre dann die erste Frage, um den anderen zu verstehen, zu fragen, warum denkst du so?
Genau, es ist die Frage, also warum denkst du so, ist jetzt eine sehr, sehr direkte Frage, aber einfach Fragen zu stellen. Wie kamst du darauf? Wann hast du zum ersten Mal so gedacht? Wie ist es passiert? Also wirklich versuchen zu verstehen, worum geht es dem anderen, aber auch, und das ist natürlich immer eine wechselseitige Beziehung, gleichzeitig zu erklären, worum geht es mir? Also was sind meine Interessen hinter den Positionen? Warum denke ich so? Warum habe ich so gehandelt? Warum kam es zu diesem Zusammenstoß zwischen uns zum Beispiel?
Aber Herr Krüger, wie kann man dann Verständnis für die andere Seite entwickeln, wenn man selbst so ganz, ganz anders denkt? Das setzt ja viel Offenheit voraus.
Das ist ja das Kernproblem. Ich würde zunächst mal Frau Hartmann völlig recht geben, dass wir einen Konflikt nur gut lösen können, wenn ich davon ausgehe, der andere könnte auch Recht haben. Also wenn ich offen bin für seine Argumente und wenn wir runterkommen, also nicht über Ideologien reden, sondern über persönliche Erfahrungen und dann habe ich die Toleranz zu sagen, das könnte im Grunde auch stimmen. Das Problem ist nur, wenn der andere Meinungen äußert, die von meinem Wertgefüge weit entfernt sind, bekomme ich automatisch einen Schreck, ein Gefühl der Befremdung. Und dann mache ich normalerweise eines, dass ich den anderen etwas ausgrenze und runter positioniere. Der war vorher in meinem Freundeskreis auf Platz 6 und in dem Augenblick, wo der das äußert, ist der plötzlich auf Platz 13. Also ich ziehe mich quasi zurück und das haben wir in der Corona-Zeit erlebt, dass in vielen Fällen dann doch die Betreffenden innerlich etwas ausgegrenzt waren und das ist eine doppelte Position. Also wir schieben denjenigen selber an den Rand unseres Freundeskreises und derjenige, der eher eine sehr extremere Position hat, sucht sich im Grunde auch Gleichgesinnte.
Ja.
Und insofern, und aus diesem Prozess kommen wir im Grunde schlecht raus.
Also Corona hat ja schon auch den Rückzug ins Private bedeutet oder hatte das zur Folge, hat dementsprechend auch unsere Neugierde abgenommen, Andersdenkende kennenzulernen?
Na, wir haben vor allem ein Phänomen. Wir haben seit vielen Jahren doch eine extreme Verunsicherung durch Inflation, durch Krieg, Klimakatastrophe. Und immer in solchen Zeiten neigen wir dazu, dass wir eher klare Antworten haben wollen. Also die Toleranz, die wir noch hatten in der Studentenbewegung, also in guten Zeiten, sind wir immer sehr offen für unterschiedliche Entwürfe. Immer dann, wenn das Leben Verunsicherung bringt, ziehen wir uns auf den eigenen Kreis zurück. Und wir neigen dazu, dass wir etwas auf Kante quasi denken.
Klare und
das,
Kante.
Das, ja, und das macht im Grunde die Toleranz, dass ich ganz unterschiedliche und andere Meinungen akzeptiere, eher etwas schwer.
Wenn wir jetzt, Frau Hartmann, nochmal auf Ihren Dreiklang zurückkommen, also verstehen, Verständnis haben und einverstanden sein, dann sagen wir mal, wir haben das mit dem Verstehen hinbekommen. Was bedeutet dann Verständnis haben?
Ja, wenn ich verstanden habe, worum es dem anderen geht, die Interessen verstanden habe, dann kann ich versuchen, die Verständnis für die Sicht zu haben, die dieser Mensch aus seiner Position, aus seiner Sozialisation auf die Dinge hat. Und das hat noch nichts zu tun mit Einverstandensein. Also dieses Verständnis, diese Empathie ganz aktiv zu aktivieren und mich darauf einzulassen, das ist auch ein Schritt des tieferen Verstehens und auch der Konfliktklärung. Ich kann dann aber trotzdem in der Position ganz klar nicht einverstanden sein. Aber wenn ich diese beiden ersten Schritte vollzogen habe, also dieses Verstehen und das Verständnis haben aus der Sicht des anderen, dann ist schon ein Verständnis entstanden, das eine Basis dafür legt, dass die Diskussion konstruktiver wird und nicht so in dieses Destruktive abschweift.
Aber wie oft klappt sowas? Also es klingt theoretisch ganz wundervoll, aber wie realistisch ist das in der Praxis?
Also in der Mediation klappt das ganz wunderbar. Das ist, da wird das Gespräch so aufgebaut, dass es genau darum geht, und das dauert teilweise sehr lange, genau dieses Verständnis herzustellen oder auch wiederherzustellen und wieder zu aktivieren. Weil die meisten Menschen, die einen Konflikt haben, auch in Freundschaften, hatten ja davor eine innige Beziehung und haben sich gut verstanden. Oder Kollegen hatten eine normale, konstruktive Beziehung. Dann gab es diesen Konflikt. Dann gab es diese Polarisierung, die Herr Krüger auch angesprochen hat, dieses, wir stellen uns dann auch oft auf einen moralischen Podest und ich bin das Ideal und du bist der Skandal, so diese Haltung. Und dann geht es eben aber wieder darum, unsere Wahrnehmung auf den anderen wiederherzustellen. Und das funktioniert durch dieses Verstehen und Verständnis haben. Aber das ist natürlich nicht ein Knopfdruck, sondern das ist ein längerer Prozess. Und es erfordert viel Energie und natürlich auch Selbstoffenbarung.
Christa Feucht ruft uns an aus Stuttgart. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Es ist Folgendes. Ich hatte Ende 20, also war ich schwer krank. Ich hatte 2 Stents bekommen und einen Blutverdünner. Und das hat mein Körper, ich war einfach ziemlich krank. Und hatte dann innere Blutungen ziemlich lange, die man nicht erkannt hat. Und dann hat es gerade noch so gepasst, dann kam ich in die Klinik. Und es war ja Corona pur in dieser Zeit, Ende 20, in der Klinik und überall. Und dann ging das weiter, also ich wurde dann entlassen, ich wurde wieder so weit hergestellt. Und meine Freundin, also eine meiner Freundinnen, die ich über 20 Jahre kenne, über 20 Jahre, eine gute Freundschaft, sehr intim, alles in Ordnung, hat den Kontakt zu mir in der Tat abgebrochen, weil ich mich nicht impfen lassen konnte, weil ich noch zu schwach und zu krank war. Im Nachhinein ging es einfach nicht. Sie hat es nicht verstanden. Sie hat mich wirklich hängen lassen. Ich hätte ein Gespräch und dies und jenes gebraucht. Es kam nichts. Meine beiden Töchter natürlich sind geimpft, sind gleich zum Impfen und alles gut. Und ich war halt diejenige, die das nicht getan hat, weil ich zu schwach war, zu krank war. Die hatten das schon akzeptiert, aber wir haben uns halt einfach dann auch nicht gesehen in dieser Zeit. Und so war ich sehr auf mich alleine gestellt. Ich bin dann natürlich nach innen gegangen und habe versucht, meine Dinge zu machen. Ich mache schon sehr lange Yoga, aber ich konnte das natürlich 2021 alles nicht mehr machen, weil ich zu schwach war, zu krank. Ich war in der Tat auf mich alleine gestellt. Und dann habe ich mich gefragt, ich habe dann so im Inneren den Konflikt mit mir ausgebadet, so gut ich konnte. Ich habe gesagt zu der Freundin im Inneren mit mir, wie kannst du mich so hängen lassen? Wie kannst du dich so verhalten? Wir können uns so lange. Und jetzt, wo ich deine Hilfe gebraucht hätte, mal ein Gespräch übers Telefon, telefonieren kann man ja.
Das wollte ich fragen, genau, Frau
Feucht. Ja, es kam nichts. Es kam kein Telefon, es kam gar nicht.
Also Sie haben eine Herzensfreundin Freundin verloren, wie Herr Krüger sagen würde. Und das ist nicht mehr gekittet worden, auch jetzt nach Corona
und
nicht mehr.
Jetzt nach Corona, ich habe mich nicht mehr gemeldet, dann natürlich sie auch nicht. Und plötzlich klingelt dann mal das Telefon. Ich sehe die Nummer. Ich war dann überrascht, soll ich überhaupt hingehen? Hm. Was mache ich? Gut, ich bin eigentlich in Also, was ich erkannt habe bei meiner Freundin, einfach dieser Ego, gell?
Was haben Sie denn gemacht? Sind Sie ans Telefon gegangen, als Sie die Nummer der Freundin...
Ich bin ans Telefon gegangen. Ja, Christa, dann sage ich, ja, Sabine, also jetzt bin ich echt überrascht, dass du mich anrufst.
Und dann, wie ging es weiter?
Und dann sagte sie zu mir, ja, ich wollte einfach mal wissen, wie es dir geht und was du so machst. Und dann sagte ich zu ihr, du... Mir geht es nicht so gut und ich möchte mich auch mit dir jetzt nicht unterhalten. Und dann habe ich das Telefongespräch dann beendet. Hm. Ich konnte nicht.
Ja.
Ich konnte mich mit ihr nicht unterhalten. Ich war so verletzt. Ja. Einfach die ganze Zeit. Und ich habe
diese Kränkung, Frau Feucht, ich würde jetzt gerne Herrn Krüger und Frau Hartmann mit in unser Gespräch reinführen, weil es ja jetzt genau die Stelle ist, über die man sprechen muss. Also hat so eine Herzensfreundschaft, die eigentlich kaputt gegangen ist, hat die noch eine Chance? Herr Krüger.
Ich halte das für ausgesprochen schwierig, weil es ist ja, man empfindet ja einen solchen Rückzug im Grunde als Verrat. Weil man auf die Hilfe angewiesen ist, weil man eine Begründung hat. Und wenn dann jemand darauf besteht und das nicht verstehen kann, dann hat man eigentlich das Gefühl, oder man stellt sich die Frage, ob das eigentlich eine Freundschaft war. Man zweifelt quasi an der Verlässlichkeit dieser Freundschaft. Und ich glaube, das ist eine so existenzielle Enttäuschung, die man hat, dass ich verstehen kann, dass man dann nicht mehr miteinander reden möchte.
Wie hat Ihre Freundin reagiert, Frau Feucht, als Sie gesagt haben, ich möchte jetzt nicht?
Sie war geschwind schockiert. Also ich habe dann gemerkt, dass sie, also sie hat geschluckt. Ich sage, es geht jetzt nicht, Sabine. Mhm. Es geht einfach nicht. Wir haben so viel zusammen, Kultur, Wandern, alles, was geht, gemacht.
Das war vorbei, Frau Hartmann.
Und das war vorbei. Mhm. Durch diese Geschichte, das Corona, aber sie hat gar nicht gesehen, wie schwer ich krank war, was ich alles hinter mir hatte.
Ja, ja. Das ist deutlich geworden. Ich würde gerne die Meinung von Frau Hartmann dazu hören.
Ja, Frau Feucht, man merkt, ich spüre sogar über das Telefon, dass Sie da sehr emotional sind, wie Herr Krüger schon gesagt hat. Das hört sich nach einer großen Verletzung bei Ihnen an und die auch nicht einfach zu kitten ist. Ich würde trotzdem versuchen, so ein bisschen die Perspektive Ihrer Freundin, die ich natürlich gar nicht kenne, einzunehmen. Es könnte sein, dass die Freundin tatsächlich auch sehr schwer damit trägt, dass sie nicht mehr befreundet sind. Und ich denke, das zeigt vielleicht diesen Mut, nach so einer langen Zeit anzurufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch kein einfaches Telefonat für die Freundin war. Und vielleicht dieses Zeichen, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht, lass uns doch noch mal sprechen. Und an dieser Stelle ist es einfach eine Frage an Sie, die Sie auch jetzt gar nicht beantworten müssen, sondern vielleicht mitnehmen können, ob Sie sich darauf nochmal einlassen, auf dieses Gespräch, um einfach zu hören, was ist es denn, was die Freundin Ihnen sagt, was ist denn in ihr vorgegangen in der Zeit, um dann zu überlegen, ob Sie vielleicht nochmal verzeihen können die Freundschaft wieder aufleben lassen können oder ob Sie dann für sich entscheiden, nein, die Verletzung war so groß, das geht nicht mehr mit uns beiden.
Frau Feucht, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Stuttgart. Flüchtlingskrise, Klimawandel, letzte Generation. Viele von uns haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, mit Freunden nicht mehr über politische oder gesellschaftliche Themen reden zu können, weil die Diskussionen darüber oft sehr, sehr hitzig werden. Wie kann man solche Freundschaften retten? Frank Reginald Wolf aus dem Harz schreibt dazu, wenn man sich an die Regeln der Freimaurer hält, dann darf bei den Treffen nicht über folgende Themen gesprochen werden. Religion, Geschäfte, Politik. Damit wird Streit vermieden und die Luft wird reingehalten. Bringt das was, Herr Krüger, bestimmte Themen auszusparen?
Teilweise. Man ist ja in der Corona-Zeit an Corona, an dem Thema nicht vorbeigekommen. Das Thema lag quasi immer in der Luft. Aber ich habe eines erlebt, die Gespräche waren interessant, wenn wir über Erlebnisse reden konnten. Jeder hat eine ganz andere Basis gehabt, wie er mit Corona umgegangen ist. Ich habe Freunde gehabt, die immer neugierig waren, die viel verreist sind, die viel ins Theater gegangen sind, die viel tanzen gegangen sind. Eine ganz andere Lebensart im Grunde als meine. Die brauchten das wie die Luft zum Atmen. Die haben mehr unter Corona gelitten. Und ich sitze zu Hause, schreibe Bücher, lese viel, bin mit einer Künstlerin zusammen. Das heißt, wir beide sind sehr kreativ. Für uns hat sich in der Corona-Zeit, dadurch, dass wir mehr innen gelebt haben, eine eigene innere Art hatten, für uns hat sich in der Corona-Zeit eigentlich wenig geändert. Wir haben das mitunter sogar begrüßt, weil wir mehr ungestörte Zeit hatten. Und wenn wir uns darüber unterhalten haben, wie haben wir alle im Leben bisher Trennung erlebt, Krankheiten erlebt, wie sind wir damit umgegangen, das waren sehr spannende und aufregende Gespräche und das hat uns auch zusammengebracht. Schwierig war es nur, wenn wir uns die Köpfe eingeschlagen haben, wenn einer die Meinung vertreten hat, Corona gibt es nicht, die Gesellschaft, die Regierung will uns manipulieren oder die Zahlen in Frage gestellt hat. Und dann fängt man an zu argumentieren und den anderen überzeugen zu wollen. Und da haben wir immer geguckt, dass wir aus diesen Engpässen quasi, dass wir nur noch den anderen quasi zureden wollen, dass wir da rauskommen.
Aber bringt es dann was, bestimmte Themen auszusparen, wie Religion, wie Geschäfte, wie Politik?
Na, wir müssen eine Ebene tiefer gehen. Wir müssen wirklich auf die Erlebnisebene kommen. Und dann werden die Themen ausgesprochen spannend. Und dann blicken wir auch durch, wenn wir den anderen hören. Und dann ahnen wir, dass auf dieser Erlebnisebene des anderen natürlich andere Entscheidungen kommen, dass jemand anders auch Corona im Grunde anders erlebt. Und ich habe eine Freundin, die immer viel unterwegs war, plötzlich verstanden, dass sie Corona anders gesehen hat als ich. Aber ich brauche diesen persönlichen Hintergrund des Erlebens.
Und das kann man machen, also das mit der Frage, wie erlebst du gerade Corona oder wie erlebst du gerade unsere Zeit? Also wie soll man miteinander reden? Welche Vokabeln sollen
das fallen? Das haben wir gemacht und wir haben vor allem grundsätzlich über ganz andere Themen geredet. Das heißt, ich bin im Gespräch sehr häufig, habe ich das unmittelbare Gespräch, was so hitzig war, was so schwierig war, abgebrochen und habe den Vorschlag gemacht, lasst uns einmal existenziell über unser Leben reden.
Ach so.
Wie haben wir bisher Krankheiten erlebt, dass wir im Leben ausgebremst waren? Wie haben wir Trennung erlebt? Wie haben wir erlebt, dass wir plötzlich Dinge nicht konnten? Konnten wir kreativ damit umgehen oder nicht? Hat uns das Angst gemacht?
Und haben sich alle darauf eingelassen?
Da hat man sich darauf eingelassen. Das habe ich als Therapeut gelernt, wie man die Ebene des Gespräches verändert. Und dann wurde die Sache spannend.
Ja, Frau Hartmann-Birodeau.
Ja, es kann schon eine Strategie sein. Also das ist so das bekannte Agree to Disagree, also damit einverstanden zu sein, nicht einverstanden zu sein mit manchen Themen. Und ich glaube, das kennt auch jeder von uns, dass wir so Freunde im Freundeskreis haben und da wissen wir genau, wenn wir dieses Thema ansprechen, zum Beispiel ein politisches Thema, da gibt es jedes Mal Streit. Und dieser Streit, also Meinungsverschiedenheiten und teilweise eskaliert das auch. So manchmal haben wir darauf Lust und denken, ach Mensch, heute wäre so ein Abend mit richtig Diskussion
toll. Da kannst du es mal krachen lassen.
Ja, aber manchmal fühlen wir uns nicht danach. Vielleicht, weil irgendetwas anderes ist, weil uns was anderes belastet, weil wir einfach gerne mit diesem Freund, dieser Freundin gerne etwas anderes besprechen würden. Und dann kann man solche Themen schon mal ausklammern. Also zu sagen, komm, lass uns doch mal bitte heute nicht über Politik sprechen. Wir einigen uns einfach darauf, hier einigen wir uns nicht, hier sind wir nicht miteinander einverstanden. Wir haben ja eine andere Meinung. Lass es uns so stehen und auf andere Themen gehen. Das geht dann, wenn es, wie Herr Krüger vorhin sagte, nicht die ganz tiefen Werte berührt. Also nicht in etwas reingeht. Ich sage, damit kann ich jetzt nicht mehr, dass beispielsweise so etwas wie Rassismus, dass ich einen Herzensfreund habe und dann sehe ich da einen Rassismus und das ist mir zu weit, da muss ich eine Grenze ziehen. Aber wenn es einfach um eine Meinungsverschiedenheit geht, in einer politischen, demokratischen Meinungsverschiedenheit, da kann man das schon mal ausgrenzen und ausklammern, um dann trotzdem einen netten Abend zu haben.
Benedikt Sindermann hat den 0800 22 54 22 54 gewählt, ruft uns an aus Berlin.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen, das ging ja relativ schnell. Ich habe eigentlich nur einen Aspekt, den ich anmerken möchte, also ganz kurz vielleicht, mir ist es so ergangen, dass ich halt schon Anfang März 2020 einen Corona-Infekt hatte und hatte keine Mühe damit. Also es gab ja noch keine Impfung, noch nicht mal Tests und sowas. Also für Relevante, das kam dann schon hinten rum, das war schon klar. Aber ich hatte keine Probleme mit dem Infekt. Ich war nach 3 Tagen vorbei, also mit den typischen Symptomen und Müdigkeit, Fieber und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das war für mich jetzt, ich habe gemerkt, das Potenzial, ja, es war ganz tief in der Lunge und so, aber für mich war es dann doch eine leichte Erkältung. Ich habe also keine Angst mehr vor dem Virus gehabt. Ne? Ja. Und dann gab es aber trotzdem die Zwänge, sich impfen zu lassen. Ne? Und ich wusste, also gefühlte Wahrheit, ich brauche das nicht mehr und hatte also nur noch, also in dieser Impfung, die einem dann ja immer mit Gewalt aufgedrückt werden wollte, hatte man ja, also ich wusste es ja noch nicht genau, wie das jetzt wird, aber das wäre für mich kein Nutzen, sondern eventuell ein Risiko gewesen. Okay, damit war ich eigentlich durch damit. Aber natürlich, um zum Thema zu kommen, ja. Es ging ja um Freundschaften. Gab es da Meinungsverschiedenheiten, auch einen Herzensfreund? Ja, dachte ich, habe ich irgendwie dann verloren? Oder ist es mir so ähnlich gegangen, wie der Hörerin, die vorhin schon gesagt hat, dass dann ein Rückruf kam und dass dann einfach das Interesse nicht mehr da war? Oder Enttäuschung wollte ich jetzt nicht sagen, aber das Interesse verloren. Und mein, was ich jetzt sagen wollte, ist, dass es ja gar nicht schlecht ist. Also ich bin nicht traurig drum, sondern ich habe durch diese vielen Konflikte, die es gab, und ja nicht nur Corona, wie ein Brennglas sehen können. Das war eine extreme Situation. Die Menschen es war nicht so einfach zu reagieren. Also jedenfalls konnte man wie durch ein Brennglas sehen, wie die Menschen eigentlich so ticken. Ne?
Wie war das denn, Herr Sindermann? Haben Sie normalerweise, wenn Sie mit Ihren Freunden diskutieren, trotz Meinungsunterschieden wirklich miteinander reden können oder gab und gibt es gleich Fronten?
Ja, das wollte ich ja. Ich wollte ja eigentlich da mich nicht versteifen. Es ging sogar da um einen Urlaub und so, weil ich dachte, jetzt ist es vorbei. Und dann bestand er halt drauf, ach komm, ja, aber also wir waren eigentlich schon dabei, eine Urlaubsplanung zu machen, weil wir eigentlich schön verstehen, ja. Und dann kam, aber Moment mal, da kommen wir ja nur geimpft hin. Und ich sage, ja, okay, ja. Bis dahin, in einem halben Jahr wird das nicht mehr so sein. Aber er bestand drauf. Und dann dachte ich, nee, also ehrlich.
Aber Sie empfinden Meinungsverschiedenheiten, wenn ich das richtig verstanden habe, als hilfreich, weil Sie dann
ja,
wissen, wie der andere tickt.
Ich halte mich gerne. Ja. Auch fahre ich viele Mitfahrer durch die Gegend. Ich muss mich auch ein bisschen dran halten, heute auch wieder nach Hamburg. Und das finde ich sehr schön, sich auch mit Menschen mit anderer Meinung zu unterhalten. Nur um sie zu verstehen, um sie hier meine Meinung aufzudrücken. Ne, sondern
das ist ja ein interessanter Aspekt. Also Sie sind wirklich sehr offen und Sie sind neugierig auf das, was der andere sagt. Und das muss nicht zwangsläufig Ihre Meinung sein. Herr Krüger.
Ich verstehe im Grunde beides. Auf der einen Seite, dass jemand sich nicht impfen lassen will. Auf der anderen Seite müssen wir akzeptieren, die Gesundheit gehört zu den Lebenswerten, die wir haben. Und wir sind beim Thema Gesundheit erheblich intoleranter und sehr empfindlicher, wenn ein anderer eine andere Meinung vertritt. Ich selber habe eine relativ schwere Autoimmunerkrankung und bin in der Corona-Zeit sehr vorsichtig gewesen und habe immer natürlich auch im Freundeskreis geguckt, wie gehen die anderen damit um und habe das große Glück gehabt, dass die anderen meine Vorsicht geteilt haben. Und ich wäre allerdings auch bei Freunden, mit denen ich mich gut unterhalten konnte, vorsichtig gewesen, wenn sie andere Meinung hatten. Ich hätte die Meinung toleriert, wäre aber trotzdem etwas in die Distanz gegangen. Und insofern hat das zwei unterschiedliche Ebenen. Auf der einen Seite das, was wir durchaus nachvollziehen können, aber wir haben immer auch in unserem persönlichen Verhalten eine eigene Betroffenheit und da reagieren wir empfindlicher.
Frau Hartmann-Piroudot.
Ja, Herr Sindermann, ich habe bei Ihnen gehört, dass Sie sagten, das ist aber eigentlich ja auch gar nicht schlimm. Also wir hatten da eine Meinungsverschiedenheit, aber es war so ein bisschen, Sie hatten, glaube ich, gesagt, wie unter dem Brennglas, eine extreme Situation. Und da scheiden sich auch einfach manche Wege. Und da hatte ich verstanden, dass sie das gar nicht, dass sie das gar nicht weiter bedauern, sondern sagen, so ist eben der Lauf der Dinge. Und das war zwar ein Herzensfreund, aber der ist jetzt einfach so nicht mehr in meinem Kreis. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ganz genau. Also ich bin gewissermaßen sogar auch ein bisschen dankbar. Mein Freundeskreis hat sich umstrukturiert. Ich habe auch einen Verein verlassen. Ne? Ich lasse den anderen ja ihre Meinung. Ich finde das ja völlig in Ordnung, wenn die Leute sich impfen lassen, wenn sie denken, es tut ihnen gut. Mhm. Aber wenn es für mich ein Risiko bedeutet, wenn auch vielleicht nur ein kleines, und weil ich einfach glaube, dass ich damit schon durch bin, weil mein Körper das eh schafft, dann möchte ich nicht gezwungen werden. Nee, egal. Aber darum geht es jetzt nicht das Thema. Das Thema ist ja hier, mir eigentlich wollte ich, ich habe schon viel zu viel erzählt, ich wollte eigentlich nur sagen.
Ja, aber es ist ja interessant, was Sie erzählen.
Was Sie gesagt haben, es ist, ich bin eigentlich, man hat sozusagen ein zusätzliches Instrument, um zu sehen, wie der Gegenüber auch tickt, ja, und ich finde es nicht schlecht, wenn mein Interesse sich dann verlagert und mein Freundeskreis sich umstrukturiert. Es ist jetzt besser als vorher.
Ich danke Ihnen sehr für diese Erfahrung und für diese Meinung aus Berlin, Benedikt Sindermann, und wir gehen zu Andrea Dommer in Aurich. Guten Morgen, Frau Dommer.
Ja, guten Morgen. Ich muss aus einem anderen Grunde meinem Vorredner eigentlich, also kann mich da direkt anschließen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung, habe mich selber von einer Person, mit der ich einige Jahre doch ziemlich viel zu tun hatte, ein bisschen distanziert. Das hatte keine politischen Gründe. Es war eigentlich eher so dieses Wertethema, also dass ich einfach festgestellt habe, auf Dauer, wir teilen bestimmte wichtige Werte nicht wirklich. Und das hat mich doch gestört und ich muss sagen, ich fühle mich wohler mit diesem Schritt, obwohl ich auch eine leise Trauer empfinde. Natürlich wieder mal eine Person, ja, in größere Distanz versetzt zu haben, als ich sie vorher hatte.
Aber wie haben Sie das denn gemacht, Frau Dommer? Haben Sie mit Ihrer Freundin gesprochen, haben gesagt, unsere Werte sind so weit auseinander, ich glaube, das geht nicht mehr gut? Also haben Sie das persönliche Gespräch gesucht, haben Sie geschrieben, haben Sie angerufen?
Nee, schon gesprochen.
Ja.
Schon gesprochen.
Und wie hat die Freundin reagiert?
Ja, wie soll man das beschreiben?
Schockiert oder verständnisvoll?
Nicht schockiert, hingenommen und eigentlich erklärt, sie hätte schon auch empfunden, dass irgendwas zwischen uns steht.
Und für Sie macht eine gute Freundschaft eben aus, dass man wirklich auch viele Werte miteinander teilt. Und wenn das immer weniger wird, dann muss man auch den Mut haben zu sagen, du, ich glaube, wir lassen es besser.
Ja, also ich finde zumindest mal zuallererst den Mut haben, Dinge anzusprechen.
Ja.
Und wenn das zu keinem Ergebnis führt, glaube ich, ist es, also sag mal, ich wollte einfach nur meine Erfahrung wiedergeben, dass es mir so geht, also wenn ich einen Schritt tue, der meiner Empfindung entspricht, dass man sich anschließend auch wohler fühlen kann, obwohl natürlich ein Freundschaftsverlust, wenn man das jetzt so hart ausdrücken will, auch immer ein Verlust ist für jeden Menschen. Ja? Aber dass es nicht immer sinnvoll ist, Dinge auf Biegen und Brechen aufrecht zu erhalten, wenn sie nicht mehr tragen, so kann man vielleicht sagen. Ja.
Und dazu, Frau Hartmann-Pirodeau, gehört wahrscheinlich wirklich Mut, ne? Sowas zu beenden, also wirklich zur Freundin zu gehen und zu sagen, ich glaube, das läuft nicht mehr gut, statt es einfach auslaufen zu lassen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sich einfach nicht mehr meldet und mal darauf achtet, was dann so passiert.
Ja, und hier eben diese bewusste Entscheidung auch zu treffen, Frau Dommer, die ich bei Ihnen gehört habe, dass Sie sagen, Sie haben gespürt, die Werte stimmen nicht mehr und haben das dann auch angesprochen. Und auch die Freundin hat es ja gesehen, weil sie ja auch gesagt hat, ja, sie hat gemerkt, es steht etwas zwischen uns. Und das ist aber nie eine Schwarz-Weiß-Situation. Das ist nie so, dass man da rauskommt und sagt, ach Mensch, jetzt ist aber alles toll, jetzt habe ich mich von der Freundin getrennt, sondern wahrscheinlich ist es eben genau, wie Sie das beschrieben haben, dieser Mix der Gefühle. Auf der einen Seite fühlen Sie sich wohler, weil Sie sagen, Sie haben das ganz klar so artikuliert und auch diese Freundschaft in diesem Moment beendet. Aber es bleibt auch diese leise Trauer, so hatte ich Sie gehört, da über diese Freundschaft, die da wieder verloren gegangen ist. Und ich glaube, das sind so Gefühle, die sind eigentlich sehr, sehr, sehr gesund und zeigen auch, dass da eine Freundschaft war und dass aber auch ein bewusster Entschluss hier gefasst wurde, diesen Weg zu gehen.
Und es hat Sie nicht davon abgehalten, Frau Dommer, neue Freundschaften zu knüpfen, vermute ich.
Nee, es hält mich auf keinen Fall davon ab. Die Frage ist, je älter man wird, ich habe manchmal den Eindruck, es ist, die Lebenssituation ist ja so, dass sich nicht mehr so viele äußere Dinge verändern. Und man lernt ja in der Regel eigentlich Leute kennen, indem man neue äußere Situationen begeht oder was weiß ich, einen neuen Kurs beginnt irgendwo in der Volkshochschule oder ja, und das ist je älter man ist, eigentlich sind die Lebensbedingungen ja oft nicht mehr so dynamisch wie während der Studienzeit oder so, sage ich mal so.
Herr Krüger, wie verändern sich Freundschaften im Alter? Also wenn man mit zunehmendem Alter nochmal eine Freundschaft beginnt, ist das eine andere, als wenn man jugendlich ist oder 30?
Ich sage Ihnen das mal persönlich.
Ja.
Ich bin 75 Jahre alt und immer noch neugierig und auf der Suche nach Freundschaften. Und natürlich ist es, wenn wir jung sind, wenn wir 20 sind, 25 Studium, erheblich leichter, weil wir mehr Menschen treffen. Es gibt mehr Gelegenheiten, dass wir Freundschaften beginnen. Ich bin aber davon überzeugt, dass wir gerade im Alter auf Freundschaften angewiesen sind. Und dass wir gute Voraussetzungen haben für Freundschaften, weil wir Menschenkenntnis haben, weil wir oft mehr Humor haben, weil wir eine innere größere Ausgeglichenheit haben. Und ich kann Sie nur ermutigen, wirklich auf andere Menschen zuzugehen, in Volkshochschulen, in irgendwelchen Gruppen, weil Freundschaften unser Leben sehr verlängern und bereichern.
Dankeschön, Andrea Dommer, für Ihren Anruf aus Aurich. Und am Telefon in Bobingen wartet Monika Leopold. Schönen guten Morgen, Frau Leopold.
Also bei mir handelt es sich auch um eine Herzensfreundschaft, die seit 65 Jahren besteht. Ich bin mittlerweile 82, meine Freundin ist 85. Die Freundin ist Amerikanerin, lebt in den Staaten und wir sehen uns ganz selten und wollen dann eben gemeinsame Urlaube genießen. Und im Rahmen eines gemeinsamen Urlaubes kamen wir auf das amerikanische Waffengesetz zum Sprechen. Und dann erklärte mir die Joan, ja, weißt du, ich habe ja auch noch alle meine Waffen. Ich habe sie angeschaut, wozu brauchst du Waffen? Ja, zur Verteidigung. Ich habe gesagt, du kannst die Waffe ja nicht immer mehr halten, schau dich an, wie du zitterst. Ja, nein, aber das gehört bei uns zur Tradition. Und wir kamen uns dermaßen in die Wolle, dass wir dann beide zum Schluss lachen mussten und beschlossen haben, uns nie mehr über Waffen und Waffengesetze zu unterhalten, weil uns unsere Freundschaft, die schon so lange existiert, einfach viel zu wichtig ist.
Wie wunderbar, dass Sie das auch mit Humor gelöst haben. Das ist, glaube ich, auch entscheidend.
Ja, weil wir beide gesagt haben, wir haben nur die 2 Wochen jetzt zusammen.
Ja,
ja. Ja.
Welche
sage ich, es kommt auch drauf an, auf den Grund, warum es sich in die Wolle kommt.
Frau Hartmann-Pirodo.
Ja, das hört sich für mich nach einer ganz tollen Geschichte an. Und vor allen Dingen sagen Sie, 65 Jahre lang verbindet uns eine Freundschaft. Und dann haben wir hier dieses Thema. Und da haben wir uns so richtig gestritten. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Diese Themen nicht einfach so auszuklammern, zu sagen, oh, okay, da haben wir eine Meinungsverschiedenheit, lass uns dieses Thema mal ausklammern, sondern auch erstmal wirklich diesen Konflikt suchen, diese Meinungen auszutauschen, um dann vielleicht, wie Sie in diesem Fall, zu dem Punkt zu kommen, okay, da kommen wir jetzt nicht auf einen grünen Zweig, aber wir lassen uns jeder die Meinung, die er so hat, und klammern das jetzt aus für die nächste Zeit unserer Reise, unserer gemeinsamen, um hier nicht immer wieder in einen Streit zu geraten. Und bei diesem Konflikt ist es ja auch so, Ihre Freundin, Frau Leopold, ist Amerikanerin. Und da gibt es wahrscheinlich auch ganz andere nochmal kulturelle Aspekte in der Sozialisierung und so weiter, die damit dazukommen, unterschiedliche Meinungen zu haben. Und ich denke, das ist auch immer dann wichtig, wenn wir auf Menschen treffen, auf Freunde aus anderen Kulturen, da nochmal viel genauer hinzugucken und viel genauer in dieses Verstehen zu gehen. Warum hat denn dieser Mensch, meine Freundin, mein Freund, so eine Meinung, die ich vielleicht aus meiner kulturellen Perspektive so gar nicht nachvollziehen kann.
Ja, und sie hat mir eben erklärt, meine Großmutter, die ritt schon mit dem Pferd und dem Gewehr unterm Arm über die Felder und hat jeden verjagt, der da nicht hingehörte. Ich habe gesagt, ja, deine Großmutter, wann war denn das? Ja.
Frau Leopold, ich finde das wirklich enorm, dass Sie 65 Jahre lang eine Freundschaft erhalten haben. Was haben Sie dafür getan, diese Freundschaft zu erhalten? Haben Sie jede Woche telefoniert? Oder
wie? Nein, wir haben nicht. Also wir telefonieren so alle 2 Monate und dann hatten wir einen regen Briefverkehr. Mhm. Und wie gesagt, ich war 3-mal drüben, sie war 3-mal hier. Und dann haben wir halt auch versucht, wenn sie in Europa zu tun hatte, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen konnten.
Ja. Herr Krüger, wie viel Zeit sollten wir uns für unsere Freundinnen und Freunde nehmen?
Wir sollten möglichst das bei den Herzensfreundschaften gucken, dass wir alle 14 Tage miteinander Kontakt haben. Ich gebe immer die Empfehlung, dass man einmal in der Woche uns an einem Abend im Grunde Zeit nimmt. Und ich will noch was zu dieser Herzensfreundschaft sagen. Die Herzensfreundschaften dauern oft sehr lange. Wir wissen, dass die Durchschnittsdauer über 30 Jahre ist. Und ich fand das Beispiel gerade sehr bewegend, weil hier etwas ausgesprochen worden ist. Man hat sich im Grunde gestritten und hat dann voller Lebensweisheit erkannt, es gibt Wichtigeres als diesen Streit. Und dadurch konnte man das beerdigen. Es gibt den Autor der Sudelbücher, der sagt, wichtig sei es im Leben oft zu schweigen. Wenn wir alles aussprechen würden, dann zerplatzen quasi alle Beziehungen. Aber wenn wir zu viele Dinge verschweigen, wenn wir lauter Tabuthemen quasi haben, dann verdünnt das eine Freundschaft. Dann leben wir uns auseinander. Und wir müssen schon die wichtigen Themen des Lebens, die müssen wir ansprechen, da müssen wir uns gelegentlich aufstreiten und kloppen. Und das ist nicht unbedingt negativ. Und hinterher müssen wir dann erkennen, was für uns wichtig ist. Und wir müssen uns wieder versöhnen.
Was sind für Sie die wichtigen Themen des Lebens, über die Sie immer wieder sprechen mit Ihren Freunden?
Na, Gesundheit ist natürlich ein Thema. Das Thema ist Lebensglück und vor allem ist für mich immer das Thema, welche Herzensziele haben wir eigentlich? Wofür haben wir in unserer Jugend geglüht? Was ist der Sinn des Lebens? Ich sage immer, was soll denn eines Tages auf unserem Grabstein stehen? Was ist quasi das Wichtige unserer Existenz?
Mhm. Frau Leopold, vielen Dank für Ihren Anruf aus Bobingen. Grüße an Joanne.
Danke sehr.
Danke für Ihren Anruf. Ja. Und wir gehen von Bobingen nach Weimar zu Hendrik Hecht. Guten Morgen, Herr Hecht.
Guten Morgen.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit Ihren Freundschaften?
Teils, muss ich sagen. Und ich würde mal das Thema Angst ins Spiel bringen. Mhm. Als Grund dafür, dass man nicht mehr miteinander vernünftig sprechen kann. Also Einer der beiden Parteien empfindet Angst, der andere nicht. Ob die Angst real ist oder einen Grund hat, der real ist, das sei mal dahingestellt. Für denjenigen fühlt sich die Angst aber echt an.
Angst wovor?
Angst vor allem. Also der eine hat Angst vor einem Virus, der andere nicht. Der nächste hat Angst vor dem Untergang der Welt, weil die CO2-Abgase sind, der andere nicht. Und diese beiden, die streiten sich um diesen Punkt immer, nicht entspannt, wo man dann sagt, naja gut, okay, du hast eine andere Meinung, das lasse ich dir jetzt mal und so weiter, sondern durch die Angst, die jemand hat, ist es für ihn wahrscheinlich, denke ich, unerträglich, dem anderen seinen Freiraum zu geben. Und deswegen finde ich, oder das war bei uns so, in der Corona-Zeit gab es da so viele Unversöhnlichkeiten, die bis hin zu diesem Cut dann geführt haben.
War das mit mehreren Ihrer Freundinnen und Freunde oder war das jetzt nur mit einem?
Naja, es gab so eine Zeit, da gab es Funkstille und jetzt geht's wieder. Aber es gibt eben auch 1-2 Leute, mit denen geht gar nichts mehr. Hm. Und da weiß ich jetzt nicht, ob ich dazu wieder bereit wäre. Das sei aber jetzt mal dahingestellt. Ich will nur sagen, diese distanzierte Gesprächsführung, die jetzt so im Nachhinein so als angezeigt gilt, so nach dem Motto, ja, das blenden wir jetzt mal aus. Ich glaube, dass das den Leuten, die reale Angst empfinden, gar nicht möglich ist.
Herr Krüger, das ist ja, also Angst ist ja ein ganz, ganz starkes Gefühl. Was mache ich mit dem, der Angst hat? Oder der meine Meinung auch durchaus als vielleicht sogar als Bedrohung empfinden könnte?
Na, zunächst einmal ist es ja ein großer Unterschied, wie ich mit Corona umgegangen bin, ob ich quasi vor dem Virus Angst habe, vielleicht auch sehr existenziell Panik habe, regelrecht, oder ob ich damit gelassener umgehen kann. Und ich kann mit anderen nur gut damit reden, wenn jedes Mal, wenn ich darüber spreche, auch die Färbung, also der Hintergrund, der persönliche Hintergrund, im Grunde mitgeteilt wird. Sonst wird das Gespräch im Grunde schwierig. Und ich möchte noch eines sagen zu dem Thema von Freundschaften. Wir wissen, dass innerhalb von 7 Jahren immer 50% unserer Freundschaften scheitern. Wir alle sind wie riesige Durchgangsbahnhöfe, wo wir immer die Freundschaften neu sortieren und nur die Herzensfreundschaften, die bleiben bestehen. Und wir sehen, dass ein Wandel, manchmal eine Bereinigung von Freundschaften wichtig und notwendig ist. Und gleichzeitig haben wir gehört, wie schmerzhaft das mitunter sein kann, vor allem dann, wenn es sich um Herzensfreundschaften handelt. Also wenn wir lange Zeit mit dem anderen das Leben begleitet haben und dann kommt es quasi zu einer zu einem Konflikt, den wir nicht lösen können, das ist für unser eigenes Leben eigentlich eine tiefe Katastrophe, weil ein wichtiger Baustein unserer Sicherheit, den wir haben, nicht? Wir erwarten von den Freundschaften vor allem Verlässlichkeit und Sicherheit. Es gibt ja dieses Volkslied, wahre Freundschaft soll nicht wanken. Und wenn das dann zu Ende geht, dann ist das doch mit einer tiefen Verunsicherung und Trauer verbunden.
Mhm. Frau Hartmann, Sie hatten vorhin diesen Dreiklang angesprochen, verstehen, Verständnis haben und einverstanden sein. Da haben Sie gesagt, das ist so der Dreiklang im Streit. Das angewendet auf die Geschichte von Hendrik Hecht, hätte nicht funktioniert, oder? Weil derjenige, mit dem Herrn Hecht im Austausch war, Angst hatte.
Die Angst ist schon das Erste. Die Angst gehört schon zum Verstehen. Weil die Angst ist ja nicht das Streitthema gewesen, sondern das Streitthema, Herr Hecht, so wie ich Sie verstanden habe, waren beispielsweise die Corona-Maßnahmen.
Zum Beispiel.
Ja, und die Angst ist schon etwas, was man verstehen muss. Warum ist denn mein Gesprächspartner so gegen die Corona-Maßnahmen? Das könnte jetzt sein aus Protest, das könnte sein aus einem eigenen Schutzbedürfnis, könnte aber, war in diesem Fall wohl die Angst, die dahinter steckte.
Ja, umgekehrt, ich hatte keine Angst und der andere hatte Angst.
Mhm. Genau, der andere, genau, so hatte ich das verstanden.
So denke ich, dass es die Angst war, die ihn das mehr oder weniger unmöglich gemacht hat, meine Position zu verstehen und zu sagen, okay, wir lassen das Thema jetzt und sagen dann, lass uns über was anderes reden, wo wir uns beide auch schätzen und achten können. Aber das war nicht möglich. Ne? Aber wie gesagt, ich denke, dass die Angst ein großer Punkt ist, jetzt auch in der Umweltthematik oder so, dass eben die Leute, die sagen, ne, ich sehe das nicht so als empfindsam oder als existenzbedrohend an, ich mache hier nicht so schlimm viel mit, also so Aktionen und sowas alles dann.
Mhm. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass Sie, Herr Hecht, verstanden haben, dass es um Angst geht. Das ist schon das erste Verstehen. Das ist also in die Richtung Ihres Konfliktpartners schon ein wichtiger Schritt. Ich hatte Sie jetzt so verstanden, dass aber der Konfliktpartner gar nicht verstanden hat, worum es Ihnen geht, was denn bei Ihnen dahinter steckt. Genau, keine Angst oder vielleicht auch noch andere Emotionen oder Bedürfnisse, die damit zusammenhängen. Und das ist in einem Konfliktgespräch eben wichtig, diese Selbstoffenbarung tatsächlich dem anderen ganz klar zu erklären, warum vertrete ich diese Position so? Und wenn es natürlich um Angst geht, wenn eine sehr starke Emotion dahinter ist, dann kann sein, dass die Position auch sehr, sehr forsch oder sehr stark hervorgebracht wird in einer Diskussion und man erstmal irritiert ist und denkt, warum ist er denn auf diesem Punkt, warum ist er denn da so extrem in seiner Meinung und versteht dann im nächsten Schritt, aha, da ist jemand, der hat eine Angst.
Das ist mir allerdings erst Jahre oder anderthalb Jahre später aufgefallen, dass das wahrscheinlich damit zusammenhängen muss, ja, dass dieses unerträgliches Gefühl, das jemand empfindet, mit jemandem zu sprechen, der seine Meinung nicht teilt oder eben sagt, nee, das mache ich so nicht, dass der dann völlig Unverständnis hat. Ne?
Ja, eine interessante Geschichte, Hendrik Hecht, für die wir Ihnen sehr danken, für Ihre Erfahrung, die Sie gemacht haben und für Ihren Anruf aus Weimar. Und wir haben eine Mail bekommen. In meiner Familie gibt es spätestens seit der Corona-Pandemie eine Kluft zu meinem jüngeren Bruder und vermehrt auch zu meinem Vater. Mein jüngerer Bruder entpuppte sich als vehementer Leugner der Pandemiesituation. Meine Schwester und ich haben uns daraufhin immer mehr zurückgezogen. Mein Vater schien nicht ausweichen zu können und offen für seine Propaganda zu sein, sodass seine Sichtweise immer stärker durch die Verschwörungserzählungen meines Bruders bestimmt sind. Den Kontakt zu meinem Bruder habe ich meinerseits abbrechen müssen, da er meine Grenzen nicht respektiert und seine Aggressionen besorgniserregend sind. In den letzten Jahren stellen dadurch Familienzusammenkünfte eine Situation dar, die ich nur selten über mich ergehen lassen möchte, obwohl ich sehe, wie mein Vater sich isoliert und der Kontakt zu mir und meiner Schwester ihm wichtig ist. Haben Sie einen Lösungsansatz? Herr Krüger, das ist schwierig. Das ist ein Familienstreit, ausgebrochen durch Corona. Der eine ist Leugner, die anderen haben eine andere Meinung und der Vater steht dazwischen. Wie kriegt man die an einen Tisch, an einen Familientisch?
Wir sehen hier zwei Dinge. Das eine ist, dass die Familienbeziehungen ja trotzdem in irgendeiner Weise weitergehen, weil Familien eine andere Konstruktion haben. Wir können uns aus Freundschaften trennen, wir können uns von Partnerschaften trennen, aber Familienbeziehungen sind per se dauerhaft. Das ist auch eine Basis unserer, eine Verlässlichkeit unserer Demokratie, dass quasi ich der Familie nie entkomme. Und gleichzeitig sehen wir, wie schwierig solche Gespräche sind. Wir haben ja hier, Frau Hartmann und ich, immer wieder vorgeschlagen, dass man mehr auf eine persönliche Ebene geht und dass es dann möglich ist, besser miteinander zu reden. Nur solange ich quasi Überzeugung vertrete, fühle ich mich stark. Das kann ich wie ein großes Schild vor mir hertragen und fühle mich quasi sicher und habe die Übereinstimmung mit vielen anderen, die eine ähnliche Überzeugung haben. Mhm. Es erfordert einen großen Mut, dass ich über mich rede, weil ich dann über persönliche Erfahrungen spreche, das verunsichert. Da fühle ich mich manchmal auch eher etwas ängstlich oder etwas kläglich. Und insofern ist die Schwierigkeit, dass wir in den Familienbeziehungen sehr häufig mehr einen Austausch von Ideologien haben, weil wir uns dahinter verschanzen können. Und die Ebene, dass man dort etwas mehr über sich selber spricht, ist ausgesprochen schwierig zu bewältigen.
Also besteht trotz allem eine Chance, dass man als Familie zusammensitzt am Tisch und zum Beispiel zum Bruder sagt, es fällt mir so schwer, deine Position zu verstehen, ich kapiere es einfach nicht, wie kannst du die Pandemie leugnen? Also ich Botschaften.
Das kann man versuchen. Aber ich muss gestehen, ich habe in der Therapie in den letzten Monaten und Jahren sehr viele Beispiele gehört, wo Familien tatsächlich auseinandergegangen sind, gescheitert sind, wo Ehen auseinandergegangen sind. Wenn wir zu starke Unterschiede haben, was Wertsysteme anbetrifft, das ist ein Spaltpilz, der uns tatsächlich auseinanderbringt. Und ich kenne viele Familien, wo kaum gesprochen wurde. Und das Gleiche ist auch politisch, wenn der eine sehr links ist und der andere ist AfD, dann gibt es manchmal tiefe Gräben, wo es kaum noch Möglichkeiten gibt, miteinander zu sprechen.
Frau Hartmann, Sie sind doch eine leidenschaftliche Konfliktlöserin.
Tatsächlich kommt mir dieser Fall sehr, sehr bekannt vor aus der Mediationspraxis. Also da haben wir einige Fälle, die in dieser Konstellation zu uns kamen, post-Covid und Familien, die nicht mehr miteinander gesprochen haben und dann aber sich so ein Leidensdruck entwickelt hat, weil man eben nicht so einfach auseinandergehen kann, sondern Familie bleibt. Und die dann in die Mediation kamen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das bei dieser Eskalation des Konflikts, wenn schon länger nicht miteinander gesprochen wurde, wenn es schwerfällt, auf Familienfeste zu gehen, wenn es auch Konfliktparteien erster und zweiter Ordnung gibt, wir nennen die so, die vielleicht gar nicht an dem Kernkonflikt erstmal beteiligt waren, aber trotzdem in einer Koalition zum Bruder, in einer Verbundenheit zum Vater, wie auch immer noch zu dem Konflikt dazukamen, dann ist das schon ein ziemlich komplexes Geflecht. Und da empfehle ich tatsächlich eine externe Gespräche. Gesprächsführung. Also falls alle Parteien dazu bereit sind, sich an einen Tisch zu setzen, macht es in so einer Situation tatsächlich Sinn, sich jemanden extern dazu zu holen.
Würde es auch Sinn geben, mal eine Pause einzulegen und zu sagen, auch wir treffen uns erstmal alle nicht als Familie und dann erst wieder Ostern, Weihnachten, damit es Weihnachten dann so richtig schön knallt?
Ja,
also wie ist das mit den Pausen? Ist das möglich?
In der Regel ist es so, dass diese Pausen, die getroffen werden, wenn Dinge aber ungeklärt sind, nicht dazu führen, dass sich die Emotionen beruhigen, sondern sich eher stärker die Polarisierung aufbaut. Also in diesen Pausen entstehen Leerräume, in denen noch mehr interpretiert wird, was jetzt der andere gerade wieder so und so gemacht hat und wie schlimm diese und jene Äußerung war. Also ich hatte das nicht erlebt in Familienkonstellationen, dass längere Kontaktpausen dazu beigetragen haben, dass man sich danach wieder in die Arme gefallen ist.
Wenn wir jetzt mal das ganz Große sehen, Herr Krüger, gefährdet so eine Verweigerung eines Perspektivwechsels? Also dass ich schaffe es einfach nicht, den anderen mal anzuhören. Ich schaffe es einfach nicht, mal offen zu sein für seine Meinung, für seine Werte, für seine Überzeugungen. Gefährdet diese Verweigerung unsere Demokratie?
Also ich bedauere einen Prozess, den ich momentan erlebe, weil ich kannte in meiner Kindheit viel stärkere Spaltungsprozesse. Ich selber komme aus einer evangelischen Familie. Ich hatte nicht einen einzigen Freund, der katholisch war, weil es zu Hause hieß, Katholiken sind merkwürdig, was die alles im Gottesdienst mit dem Weihrauch machen und so weiter. Ich komme aus einer typischen SPD-Familie. Es gab nicht einen Freund, der CDU war oder SPD. Das heißt, in meiner Kindheit gab es viel stärker Abgrenzungen. Der politische Gegner wurde fertig gemacht und es gab sehr starke Spaltungsprozesse. Und das wurde glücklicherweise in der Studentenbewegung etwas aufgelöst, dass man mit vielen anderen sprechen konnte, dass man neugierig war, dass man erstmal erfahren wollte, wer der andere eigentlich ist. Und ich spüre seit etlichen Jahren, dass wir wieder auf dem Weg sind in diese Atmosphäre der 50er, 60er Jahre, dass man sich auf seine eigene Position, auf die eigene Burg wieder etwas zurückzieht. Und im Hintergrund dessen ist eine große Verunsicherung, ist eine große Angst und wir suchen wieder viel stärker Gewissheiten. Und insofern bedauere ich diesen Prozess und ich glaube auch, wir brauchen eine gewisse Streitkultur, wir brauchen eine gewisse Neugierde und wir müssen in der Lage sein, miteinander zu reden, auch wenn wir anderer Meinung sind.
Und wir brauchen natürlich auch Vorbilder für so etwas, ne? Zum Beispiel in der Politik.
Ja, und die gibt es leider viel zu selten. Ich habe heute früh eine Schlagzeile in einer bekannten Zeitung gelesen, wo dann stand, die Grünen seien entweder Lügner oder sie hätten Angst. Wir sehen momentan regelrecht, sagen wir auch in der öffentlichen Diskussion, so eine Verwahrlosung, wo wie viel mehr wieder quasi auf Kampf gebürstet wird und wo zu wenig die Fähigkeit, die subtile Fähigkeit, kann man sagen, mit dem Degen zu kämpfen, wo man quasi wo man den anderen versteht und trotzdem die eigene Position behält. Das nimmt leider, diese Fähigkeit nimmt leider ab.
Frau Hartmann, Ergänzung?
Sehr gerne. Das sehe ich genauso und ich sehe das auch in der Verknappung der Diskussionen, in Diskussionszeiten beispielsweise. Wir sehen in der Politik Formate, die Twitter auf ein paar Zeilen begrenzt sind oder Formate, die sehr polarisierend aufgebaut sind. Und genau da geht dieser Dreischritt verloren. Verstehen, Verständnis haben, einverstanden sein. Es wird sofort einem Politiker unterstellt, wenn er versucht zu verstehen, dass er einverstanden ist. Und da brauchen wir tatsächlich Vorbilder wieder für die Streitkultur. Da erinnere ich mich in meiner Jugend, die Fernsehsendungen, die politischen Diskussionen, die über Stunden gingen und schon der Eindruck da war, dass miteinander in im Dialog gesprochen wurde, also hart in der Auseinandersetzung, aber in der Sache gepaart mit Respekt und Empathie auf der Beziehungsebene. Und das ist etwas, was in der aktuellen politischen Diskussion verloren geht.
Holm Gärtner aus Berlin schreibt uns, ich habe einige Bekannte und Freunde in meinem Lebensumfeld, bin 71 Jahre alt und gerate ab und an in Auseinandersetzungen zu den verschiedensten Themen mit ihnen. Nach anfänglichem Unwohlsein des Streites wegen formulierte ich bald darauf, je mehr ich mit Bekannten und Freunden verstritten bin, umso wohler fühle ich mich mit mir selber. Da schwingt natürlich ein Schmunzeln meinerseits mit. Inzwischen meine ich tatsächlich, dass die Auseinandersetzung mit Freunden und Bekannten ein Weg zur Schärfung der eigenen Meinung, zur Individualisierung der eigenen Person sein kann und insofern eine wirkliche Bereicherung ist. Und eine andere Hörerin, Hörer, anonym schreibt, meine tiefste und schönste Beziehung hatte ich zu einem Menschen, mit dem ich oft nicht einer Meinung war. Wir haben viel diskutiert und uns ausgetauscht. Das Ziel war für uns nicht, den anderen zu bekehren, sondern ihn zu verstehen. Das hat jeden von uns bereichert. Wenn wir merkten, dass wir alles erzählt hatten, haben wir das Gespräch beendet mit der Aussage, so denkst du, so denke ich, das ist nicht schlimm. Und das hat deswegen so gut geklappt, weil wir einander eine große Wertschätzung als Personen entgegenbrachten. Wir haben uns durch Meinungsverschiedenheiten nicht als Person angezweifelt. Danke für diese Meinungen und für diese Impulse. Und wir gehen zu Joachim Otto, der in Köln am Telefon auf uns wartet. Guten Morgen, Herr Otto.
Ja, guten Morgen in die Runde und herzlichen Dank vorab mal für das tolle Gesprächsangebot.
Dankeschön. Ja. Schießen Sie los. Wie halten Sie es mit Ihren Freundschaften, wenn es ans Eingemachte geht, ans politisch Andersdenkende?
Ja, ich muss sagen, da habe ich in den letzten 3 Jahren doch auch einen persönlichen Prozess erlebt mit mehreren Phasen. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich oft besser damit leben kann oder auch in Kontakt mit meinen Freunden oder vermeintlichen Freunden oder anderen Menschen komme, wenn ich die Argumentenebene verlasse. Wenn ich merke, es gibt weder Verständnis oder ja auch keine Gemeinsamkeiten, dass ich die Argumentenebene verlasse und auf eine Gefühlsebene gehe und mich einfach mitteilen kann, wie es mir geht, dann steigt die Chance, dass ich auch wieder mit meinen Gesprächspartnern in Kontakt komme. Denn ich denke, Gefühle sind universell, haben alle Menschen im unterschiedlichen Maße, auch verschiedene sicherlich. Aber wenn ich mich da mitteilen kann, ehrlich mitteilen kann, ohne, ich sag mal jetzt einen schwarzen Peter an den anderen abzugeben, dann ja, steigt die Chance, wieder ins Gespräch zu kommen. Und damit das funktionieren kann, muss ich mir wirklich erstmal klar werden über meine Gefühle und auch klar werden, was ich wirklich brauche und was ich will. Und da habe ich festgestellt, dass das doch sehr viele Menschen nicht wissen. Und bei mir persönlich haben die letzten 3 Jahre da wirklich einen Bewusstseins- oder Bewusstwerdungsprozess in Gang gesetzt, dass ich da auch mehr mit mir in Kontakt gekommen bin. Und vorhin fiel in der Runde auch mal das Wort Empathie. Und ja, da habe ich gemerkt, dass diese Selbstempathie vielleicht am Anfang steht, also wirklich mit sich selbst in Kontakt kommen und das auch mitteilen können. Dann steigt die Chance, dass ich auch wieder mit anderen Menschen ja, ins Gespräch komme.
Ja, haben sich denn Ihre Freundschaften oder einige Freundschaften verändert, zum Beispiel durch Corona?
Ja, ganz klar. Also mein Freundeskreis ist stark umstrukturiert. Manche Leute sind sehr in die Distanz gegangen, aus verständlichen Gründen vielleicht auch, weil man Angst hatte. Das hatte auch Herrn Vorredner schon gesagt. Manche tauchen aus der Versenkung auf und es ist wie vorher, aber es sind auch viele neu dazugekommen. Also das Spektrum ist da groß, da ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch bin, gibt's irgendwie alles.
Wie fallen denn die Reaktionen aus, Herr Otte, wenn Sie dann auf der Gefühlsebene plötzlich argumentieren? Also wenn Sie vom eigentlichen Streitthema abrücken und sagen, ich erzähle euch jetzt mal gerade, wie es mir damit geht. Sind die Reaktionen dann so, dass Ihre Freunde sagen, jetzt lenkst du gerade vom Thema ab? Oder sagen die, ja, lass hören?
Ja, eher das Zweitere. Aha. Also wenn ich wirklich es schaffe, ja, mein Gefühl klar rüberzubringen, dann bekomme ich auch oft sehr, sehr oft Mitgefühl. Also wenn ich eine Angst schildern kann oder eine Traurigkeit oder Was mich persönlich befallen hat, war oft auch ein Ohnmachtsgefühl in den letzten 3 Jahren. Und ich glaube, das ging sehr vielen Menschen so.
Ja.
Egal aus welcher Perspektive sie geschaut haben, dann matcht es wieder so, wie man heute sagt. Dann hat man auf einmal wieder einen Draht zueinander.
Frau Hartmann-Pirodeau.
Ja, Herr Otte, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Also ich denke, dass Konflikte tatsächlich auf dieser Ebene nur geklärt werden können. Also wenn es um eine tiefe Klärung geht, dann müssen die Emotionen eine Rolle spielen oder sollten die Emotionen eine Rolle spielen, um eben das Verständnis herzustellen, von dem wir jetzt schon häufig gesprochen haben in der Sendung. Und ich fand besonders interessant den Aspekt, den Sie sagten, Herr Otte, dass ich mir auch erstmal klar sein muss, was möchte ich denn? Wo sind denn meine Emotionen? Worum geht es mir eigentlich in diesem Konflikt? Und das ist eine Ebene, die verschüttet sich, wenn wir in so einem eskalierten Konflikt sind. Wir haben erstmal, der Konflikt hat irgendwo angefangen, wo wir etwas wollten oder nicht wollten, wo wir ein Interesse hatten, ein Gefühl hatten. Aber in dieser Spirale des Konfliktes, da verschüttet sich das oft und wir wissen selbst immer gar nicht mehr, was ist denn jetzt das, was ich brauche? Wo liegen meine Bedürfnisse? Und da in sich zu gehen und erstmal für sich selbst das zu klären, um das dann aussprechen zu können, ist ein Moment der Konfliktklärung und auch ein Vorbild von deeskalierender Kommunikation. Und ich glaube Ihnen, dass Herr Otte absolut, dass Ihre Gesprächspartner, wenn sie sich da offenbaren und öffnen, da eher mit Verständnis reagieren.
Herr Krüger, ja. Sie haben genickt.
Ich würde dem voll zustimmen, wie wichtig das ist und will aber gleichzeitig sagen, wie schwierig das ist, weil wir haben im Streit, wir kennen das alle auch aus Ehen und aus Freundschaften, haben wir manchmal eine gewisse Verbissenheit. Wir gehen dann frontal auf den anderen zu, wir fühlen uns dabei auch wohl und wollen den anderen überzeugen. Und auf eine emotionale Ebene zu gehen, würde erfordern, dass ich mich einmal zurücknehme, dass ich da reflektiere, was passiert, und das ist ein Prozess, doch zunächst einmal einer gewissen Verunsicherung, weil ich in dem Augenblick mehr bei mir sein muss, mehr reflektieren muss, und das fällt uns offenbar häufig sehr viel schwerer, und es ist manchmal einfacher, auf den anderen quasi einzukloppen und den überzeugen zu wollen.
Ja, das sehe ich auch genauso, und ich sag mal, wenn ich jetzt Bildungsminister wäre, dann würde ich ein Schulfach einführen, wo man genau über solche Art und Weise der Kommunikation redet und auch gemeinschaftlich ein Vokabular erarbeitet für Gefühle und Bedürfnisse. Denn meine Feststellung ist, dass doch sehr vielen Menschen dieses Vokabular fehlt. Fragen Sie Menschen, wie es ihnen geht, dann ist es gut oder schlecht. Oder wenn sie sich fühlen, ich sag mal, wenn sie im heftigen Streit sind, dann ist es meistens Wut oder Angst, aber unter diesen Gefühlen stecken meistens andere Gefühle. Ja, das können Traurigkeit sein, Ohnmacht. Da ist es ganz wichtig, so ein Vokabular auch zu entwickeln.
Ja. Und das entwickelt man super, dass Sie es angesprochen haben. Das entwickelt man natürlich in der Kindheit. Frau Hartmann, Sie sind Mutter von 4 Kindern. Sie erleben vermutlich jeden Tag Konflikte. Wie bringen Sie Ihren Kindern gutes und konstruktives Streiten bei?
Ja, ich stimme Herr Otte vollkommen zu. Das müsste eigentlich ein Fach in der Schule sein. Ich habe selbst ein Schulprojekt gemacht. Da ging es um Mediation und es ging um konstruktive Kommunikation, auch von ganz klein auf. Und es geht um Vokabular und es geht auch um die Empathie und wie verstehe ich andere um mich herum. Und das versuche ich auch mit meinen Kindern so zu praktizieren. Aber es ist auch nicht immer erfolgreich.
Herr Otte, ganz herzlichen Dank für
Dürfte ich noch eine kurze Sache ergänzen?
Ja.
Also in so einem Streitfall, wo, ich sag mal, Menschen sich versuchen, mit Argumenten zu überzeugen. Und wenn man merkt, also Gefühle sind ja auch körperlich, ne? Ja. Also die kann man nicht nur so erspüren kognitiv, sondern sie spüren, da geht auf einmal der Puls hoch oder sie werden, die Atmung verändert sich, sie werden kaltschweißig oder das T-Shirt wird nass, ja. Dann können Sie im Konflikt auch nichts mehr lösen auf einer Argumentebene. Da empfehle ich einfach, die Pause-Taste zu drücken, ja, und sich selbst erstmal klar zu werden, was ist bei mir los, ja. Ansonsten sind wir in der Projektion auf den anderen und da kommt nichts mehr raus. Danke. Also Pause-Taste drücken, wenn der rote Knopf gedrückt ist. Das ist mein Ratschlag.
Danke für diesen Ratschlag und für diesen Beitrag aus Köln.
Ja. Dankeschön.
Josef Heil aus Weiden schreibt uns, die Lebenserfahrung zeigt oft, wohin Streitgespräche führen. Dann ist zu überlegen, was ist mir wichtiger? Die Freundschaft zu riskieren mit dem Hintergedanken, ich habe doch recht, das musst du doch einsehen. Oder mir ist die Freundschaft wichtiger als Politik. Ich habe mit meinen 73 Jahren noch nie erlebt, jemand anderen von seiner Meinung abzubringen. Man kann den Ball schon ziemlich flach halten. Danke auch dafür, Josef Heil. Und in Hamburg wartet Wolf Moog. Guten Morgen, Herr Moog.
An die Runde. Ich werde auch von dem Spaltpilz Politik des Öfteren attackiert.
Aha.
Und zwar am ehesten mit meiner Freundin. Und zwar muss ich dazu sagen, wir waren 10 Jahre ein Paar und seit 20 Jahren sind wir Freunde und verbringen, also ich habe ein altes Haus in Mecklenburg gekauft, verbringen wir Wochenenden dort in diesem Haus und betreiben dort Garten und so weiter und so fort. Also es ist eine Freundschaft. Aber wir haben eben oftmals Differenzen. Also am schärfsten ist für mich also der Spaltpilz, was den Ukraine-Krieg betrifft.
Mhm.
Und da tue ich mich sehr schwer, mich auf die Position einzustellen, die meine Freundin da hat. Was mir aber dabei hilft, worauf ich hinaus will, wir haben, also den hat sie auch initiiert, aber nicht aufgrund von Konflikten, einen Gesprächskreis mit Freunden. Wir sind 2 Männer und 3 Frauen und wir treffen uns einmal im Monat und schlägt ein Thema vor und bereitet es auch vor und moderiert das Ganze dann. Und da kam auch, der Ukraine-Krieg war auch also ein Thema zum Beispiel. Und das hat aber nicht dazu beigetragen, dass jetzt die Position sich aufgelöst hätten oder verschmolzen werden oder das Problem vom Tisch wäre.
Ja.
Also
es ist ein guter Austausch bei Ihnen, höre ich daraus.
Ja, ja,
Sie gehen da nicht aufeinander los, sondern Sie hören einander an. Jeder kann seine eigene Meinung kundtun und dann gehen Sie auch wieder gut auseinander.
Ja, das ist so. Auch wenn ich jetzt gerade mit Ukraine-Krieg, ich tue mich sehr schwer, also eine Position für den Kriegstreiber irgendwie einzunehmen.
Ja.
Das fällt mir sehr schwer.
Ja.
Aber ich bin jetzt fundierter informiert über das, was dort abgelaufen ist, aber ich kann diesem bekannten Narrativ, man muss sich ja nicht wundern, die NATO hat Russland eingekreist, der konnte ja gar nicht anders. Ja. Also, im Narrativ kann ich mich überhaupt gar nicht anschauen. Ja.
Frau Hartmann, wie schafft man es so, wie Wolf Moog in seiner Hamburger Gruppe eine Atmosphäre zu kreieren, in der alle aufeinander hören, einander zuhören und sich austauschen können über haklige politische Themen?
Herr Moog, Sie hatten gesagt, wir treffen uns da und das ist organisiert einmal im Monat und das ist auch vorbereitet. Jemand übernimmt die Moderation und bereitet das vor. Und ich glaube, das ist schon ein gutes Rezept, um eine Diskussion, um einen Dialog zu führen und der konstruktiv bleibt. Wir treffen uns, man verabredet sich ganz zu einer bestimmten Zeit, ganz klar zu einem Thema und dass auch etwas vorbereitet wird, also Informationen mit zu diesem Thema geliefert wird, um sich dann darüber auszutauschen.
Ja.
Genau, so kann es gelingen und das machen Sie schon eine ganze Weile. Und dürfen auch neue Menschen in diesen Kreis oder ist das ein fester, gesetzter Kreis, diese 5?
Also es gibt keine Regelung, die das verhindern würde, dass noch jemand dazukommt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber was ich für mich nochmal als Positives daraus ziehen kann, was ich sagen wollte, ist, dass ich jetzt zumindest zu einem Punkt gekommen bin, dass ich sagen kann, okay, gut, es ist klar, unsere Position, die sind, wir sind festgemeißelt, also nicht festgemeißelt, aber wir werden uns da, wir werden da nicht zu einer gemeinsamen Position kommen.
Ja.
Aber damit, also wir sparen das Thema jetzt einfach aus, weil es macht keinen Sinn mehr, darüber zu diskutieren. Es ist ausdiskutiert und ist dann auch für mich irgendwie jetzt erstmal so auch ganz gut lebbar.
Herr Krüger, noch zu Herrn Moog.
Ich bin im Grunde immer gespalten bei solchen Themen. Zum einen habe ich einen guten Freund, mit dem ich sehr lange immer wieder auch gestritten habe. Das ging gut. Wir haben eine lebendige Streitkultur und wir haben erlebt, dass uns das selber belebt hat. Man spürt mehr, wer man selber ist, wenn man auch die Unterschiede zu anderen merkt. Das macht eine Beziehung lebendig, aber es hatte die Voraussetzung gehabt, dass wir beide uns immer sehr respektvoll verhalten haben und wir beide wussten, dass wir uns anschließend auch versöhnen. Also da hatte der Streit einen guten Rahmen gehabt. Schwierig sind Streitigkeiten, wenn die Positionen extrem voneinander unterschieden sind. Also wenn der eine im Grunde sagt, ja, man muss sich in der Ukraine wehren dürfen und man muss kämpfen und der andere hat eine ganz andere Position, dann sind Streitgespräche, glaube ich, ausgesprochen schwierig. Und dann finde ich, ist es eine sehr kluge Lebensweise Entscheidung, dass man die Position des anderen zur Kenntnis nimmt und dann aber sagt, wir müssen uns hier nicht einigen, sondern wir lassen im Grunde die unterschiedlichen Positionen stehen. Auch das ist eine gute Entscheidung.
Wolf Moog, danke schön für Ihren Anruf aus Hamburg. Holger Krause ruft uns an aus Halle an der Saale. Morgen, Herr Krause.
Ja, einen wunderschönen Morgen in die Runde aus den leider verregneten Hallen. Deswegen habe ich auch ganz viel Zeit, Radio zu hören.
Da haben wir aber Glück.
Ja, ich hab eine Frage. Und zwar, ich springe quasi aus dem gestrigen Abend, einen ganz tollen Abend, interkulturellen Abend erlebt. Und da ging es unter anderem um, das wurde vor uns von Ihrer von Ihrem Gast, weiblichen Gast, angesprochen, das Thema Low-Context-Kommunikation und High-Context-Kommunikation. War mal bis dato, muss ich sagen, nicht so geläufig und ich konnte das auch nicht einordnen, aber es ging quasi die Erfahrung, wie Menschen aus unterschiedlichen kulturellen Bezügen, wenn sie aufeinandertreffen, aus verschiedenen Ländern, zum Beispiel Südeuropa und Deutschland oder wie auch immer, oder USA und Japan, ganz extrem Unterschiede, wenn die aus Businessgründen oder aus anderen Gründen zusammen agieren müssen und was zusammenstellen müssen. Entweder es entsteht eine Beziehung, eine Ehe, eine Gemeinschaft, ein Projekt und da gibt es Spielregeln, damit das gelingt. Und ich fand im Grunde mir, deswegen kam ich auch darauf, ob wir sind ja, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr im Low-Context-Bereich unterwegs, knapp, präzise, verkürzt auf den Punkt zu kommen, uns manchmal vielleicht Kenntnisse aus dem High-Context-Bereich hier hilfreicher werden. Es war ja vor uns angedeutet, manchmal nicht direkt auf den Punkt zu kommen, sondern eher sozusagen einen kommunikativen Bypass zu legen, damit man wieder Terrain gewinnt und auf Augenhöhe kommt und nicht sozusagen sofort die Schotten runtermacht. Das wollte ich in die Runde bringen.
Ja, Frau Hartmann-Pirudo.
Ja, Herr Krause, Sie sprechen hier die Ebenen an Low-Context, High-Context, wie man so interkulturell kategorisieren kann, quasi Kommunikation kategorisieren kann. Ich gebe Ihnen vollkommen recht mit der Beobachtung, dass wir tatsächlich in Deutschland eher, und das ist natürlich individuell verschieden, aber im Ganzen gesehen, dazu tendieren, sehr direkt zu sein, sehr direkt in unserer Kommunikation, auch mit Kritik zum Beispiel äußern im beruflichen Kontext. Und es gibt Kulturen, da ist das anders. Da spricht man tatsächlich eher zwischen den Zeilen und Kritik kann schnell etwas sein, was dazu führen kann, dass man das Gesicht verliert. Und
woran denken Sie da gerade? An welches Land? An welche Kultur?
Tatsächlich östlich, also in Japan, in asiatischen Ländern ist das sehr stark ausgeprägt, aber es gibt auch, können wir auch schon in Europa sehen. Also je weiter wir beispielsweise in Italien, Frankreich, ist die Kommunikation schon viel mehr zwischen den Zeilen, als es in Deutschland ist. Deutschland und die Niederlande beispielsweise sind da, wenn man eine Skala malen würde, wirklich auf der ganz äußeren Seite der sehr direkten Ansprache. Und das führt tatsächlich tatsächlich zu Konflikten. Wir haben das immer wieder. Ich mache viele internationale Konflikte in Teams. Und da ist einfach die Art der Kommunikation, wird missverstanden, wird missinterpretiert und führt dazu, dass sich Menschen nicht mehr wohlfühlen in diesem Team, in diesem Raum. Und das führt dann schnell zu solchen Themen wie Vertrauensverlust, die dann sich natürlich in Konflikten manifestieren. Also ein Wissen darüber, eine Kenntnis darüber und insgesamt, wenn wir mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu tun haben, ist es wichtig, diese Sensibilität zu entwickeln, auch nicht nur was den Inhalt unseres Gesagten angeht, sondern auch, wie wir etwas sagen.
Sensibilität und vielleicht auch manchmal eine Entschuldigung, Frau Hartmann?
Ja, wenn etwas schiefgegangen ist, dann kann das gut sein.
Holger Krause, vielen Dank für Ihren Anruf aus Halle an der Saale. Ganz zum Schluss noch, Herr Krüger, Sie appellieren an uns alle, mehr Freundschaft zu wagen. Heißt das, macht euch mal auf den Weg und fügt den alten Freundinnen und Freunden auch noch ein paar neue hinzu?
Die Freundschaft ist die Basis für das ruhige Lebensglück, was wir haben. Partnerschaften sind aufregender, leidenschaftlicher, aber Freundschaften sind die Basis für das ruhige Lebensglück. 60% der Deutschen sagen, dass wir die Freundschaften, die wir haben, verbessern könnten. Wir könnten erheblich mehr im Grunde tun. Und ich plädiere immer für eine kreative Freundschaftskunst, wo wir vieles im Grunde tun. Ich selber habe einen Kinokreis, wo wir regelmäßig ins Kino gehen. Wir machen regelmäßige Radtouren. Ich beglücke meine Freunde immer mit allen Buchthemen. Das heißt, ich frage sie zum Thema Sexualität, zum Thema im Grunde Geld. Und wir könnten sehr viel mehr gucken, dass wir reichhaltige Freundschaften haben. Und wir müssen gucken, dass wir auch alle, die am Rande unserer Freundschaften sind, wo wir nicht mehr so viel reden, dass wir die mit einbeziehen. Ich lebe in einer Genossenschaft, wo wir regelmäßig Feste haben, Sommerfeste, bin in einer Kleingartenkolonie, wo wir uns regelmäßig im Grunde treffen. Also wir müssen gucken, dass wir die Netzwerke aktiv haben, sodass wir auch mit all denen immer wieder ins Gespräch kommen, die uns sonst verloren gehen könnten.
Ich danke Ihnen allen, dass wir mit Ihnen ins Gespräch kommen durften. Dankeschön für alle Anrufe. Dankeschön an Wolfgang Krüger und Andrea Hartmann-Pyrodo und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.